Der Bibeltext für die Predigt steht im 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte, die er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschaffen hatte. Auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert.
Guten Morgen. Wir sind immer noch in unserer Predigtserie Sommergrüße aus Rom und heute ist ein herausfordernder Gruß. Das liegt daran, dass Petrus, der diesen Brief schreibt, damit rechnet, dass er nicht mehr lange leben wird und nicht sich mit Nettigkeiten und Grüßen, wie das Wetter ist schön, aufhalten kann, sondern die Dinge nochmal loswerden will, die wirklich wichtig sind und die eine Perspektive, die wichtig ist, einzunehmen. Ich brauche Dinge, auf die ich mich freuen kann. Das habe ich so die letzten Jahre rausgefunden. Wenn ich ein Ereignis in nächster Zukunft habe, auf das ich mich freuen kann, sowas wie eine Reise oder gute Freunde wieder zu sehen, die ich lange nicht gesehen habe, oder eine interessante Konferenz, irgendwie sowas, dann habe ich eine Aussicht, die mich motiviert, die mir Vorfreude gibt, weil ich weiß, da kommt was richtig, richtig Gutes auf mich zu und das ist wie so eine Belohnung für das, was ich jetzt noch arbeiten muss. Momentan habe ich zum Beispiel als Sperrbildschirm in meinem Laptop eine Landschaftsfotografie. Ich bin normalerweise nicht so ein Fan von Landschaftsfotos, aber dieses Foto habe ich selber gemacht und ich habe es in Südfrankreich aufgenommen, an der Côte d'Azur. Und in 1,5 Wochen werde ich wieder dort sein und dort eine gute Woche Urlaub machen. Darauf freue ich mich riesig. Und ich bereite mich jetzt schon darauf vor, ohne dass mir irgendwer was gesagt hat. Normalerweise bin ich eher so ein Last-Minute-Männchen, aber ich habe mir schon ein Buch gekauft, was ich in der Zeit lesen will. Ich habe ein paar Französisch-Vokabeln wieder rausgekramt. Ich habe mir ein paar Cafés angeschaut im Internet, die ich da gern besuchen würde. Das heißt, dieser Urlaub und die Zeit bis dahin bestimmen gerade sehr die Perspektive, in der ich lebe. Das ist so ein Zeitabschnitt, in dem ich gerade viel denke. Also was steht bis dahin noch an, was muss ich noch machen, welche Wäsche muss ich noch packen, damit ich sie dann mitnehmen kann und so Sachen. Mit welcher Perspektive lebst du gerade? In welchem Zeitfenster, in welchem zeitlichen Abstand bist du gerade innerlich unterwegs? Denkst du, oder kommst du gerade von den Sommerferien und denkst eigentlich schon wieder an die Herbstferien, die kommen? von Semester zu Semester oder vielleicht bis zum Ende deines Studiums. Vielleicht ist das gleichzeitig die Zeit, in der du in Potsdam bist und dann, keine Ahnung, vielleicht hangelst du dich auch einfach von Wochenende zu Wochenende. Oder bis zum nächsten Arztbesuch oder vielleicht innerhalb von so einem Kalenderjahr. Vielleicht ist das so ein Zeitabschnitt, in dem du viel planst und denkst. Eine mögliche Perspektive ist auch, all we have is now. Alles, was wir haben, ist das Jetzt. Und es gibt ja mittlerweile Bücher, die so heißen und Lieder, die dieses Lebensgefühl besingen. So dieses alles andere ist eigentlich egal, weil das Einzige, was du hast, ist dieser Moment. Also solltest du ihn genießen. Und was morgen ist, wissen wir eh nicht. Das heißt, es macht eh nur Druck und engt ein, sich darum zu kümmern, was morgen kommt. Genau, das Jetzt ist alles, was wir haben. Und es stimmt ja im Prinzip. Das Einzige, auf das wir wirklich Einfluss nehmen können, wo wir gerade aktiv leben und Einfluss nehmen können, ist dieser Moment jetzt gerade. Und das steht tatsächlich auch so in der Bibel, und zwar im Buch Prediger, im 11. Kapitel. Du junger Mensch, genieß deine Jugend und freu dich in der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Und ein bisschen später in Kapitel 12. Ja, koste das Leben aus, ehe es zu Ende ist. Genieße dieses Heute, was Gott dir geschenkt hat. Wenn das keine schöne Aufforderung ist. Ich war überrascht, als ich das einfach so gefunden habe. Man denkt ja immer so, oh, die Bibel hat bestimmt so mega viele moralische Ansprüche und das gehört dazu. Aber genieß das heute, genieß es. Es ist tatsächlich das, was wir im Moment haben. Bloß wichtig ist die Frage, bedeutet, jetzt ist alles, was du hast, auch jetzt ist alles, was zählt? Und da würde Petrus, glaube ich, sagen, diese Perspektive ist zu klein. Dieser Moment ist nicht alles, was zählt. Und das verändert die ganze Sache ganz schön. Petrus macht im Bibeltext ja ein sehr großes Zeitfenster auf, von Anfang der Welt bis zu ihrem Ende. Und er fordert uns heraus, uns dessen bewusst zu sein und in dieser Perspektive zu leben. Er will uns den Blick öffnen für Gottes Perspektive. Wichtig, um Gottes Perspektive zu verstehen, ist, Gottes Plan zu kennen. Und ich war erstaunt, dass einen großen Teil von Gottes Plan wir in diesem Text haben. Ich fasse es mal kurz für euch zusammen. Gottes Plan mit dieser Welt ist, dass sie gut und gerecht und wunderschön sein soll und wir Menschen, die Gott liebt, mit ihm in Gemeinschaft leben können. Dafür sind wir gemacht. Gottes, ich nenne ihn mal Gegenspieler, der Teufel, hat aber schon sehr früh versucht, diesen Plan zu vereiteln und er hat es geschafft, durch tiefes Misstrauen unsere Beziehung zu Gott nachhaltig zu stören. Damit hat er die Welt ziemlich aus den Fugen gebracht, weil unsere Beziehung zu unserer Quelle, unserem Gott, gestört ist. Das ist der Grund, weshalb es so viel Zerbruch und Ungerechtigkeit gibt und wir Menschen eines Krankensystems sind, bei dem wir fleißig mitarbeiten. Der Plan ist deswegen aber nicht passé. Gott arbeitet immer noch von dem Ziel her, mit uns in ungestörter Gemeinschaft zu leben. Er liebt seine Welt und deshalb wird er sie auch komplett erneuern und damit eine neue Welt einläuten, ein gutes, neues System, das ewigen Bestand haben wird. Das ist Gottes Plan. Diese Erneuerung startet mit dem Tag, an dem Gott seine Welt richten wird. Diesen Tag nennt Petrus hier im Text und auch andere Autoren in der Bibel den Tag des Herrn. Was bedeutet das, Tag des Herrn? Was bedeutet es, wenn wir sagen, das ist jemandes Tag? Wir drücken damit ja aus, dass es ein besonderer Tag in jemandes Leben ist. Zum Beispiel, wenn du Geburtstag hast, dann kann man sagen, oh, das ist dein Tag. Oder wenn jemand heiratet, das ist euer Tag. Es kann sein, du hast hart gearbeitet und hast endlich deine Masterarbeit bestanden und oder hast hart gearbeitet und bist endlich befördert worden und feierst das, dann ist das in dem Moment dein Tag. Auf jeden Fall ist es was Ungewöhnliches und Besonderes und die Person, dessen Tag es ist, steht im Mittelpunkt. Und alle anderen gucken, was braucht diese Person gerade, was will die Person, hätte die gern ein großes Frühstück oder will die lieber ganz alleine oder nur mit den Liebsten feiern. Und alle anderen planen ihre Pläne um diese Person drumherum, um deren Bedürfnisse, auf sie ausgerichtet. Das ist ein Bild für Gottes Tag und was da passiert. Ein anderes Bild ist ein Theaterstück. Es gibt einen Bericht über ein Theaterstück, das bald aufgeführt werden sollte. Die Proben liefen auf Hochtouren, aber der Direktor spürte irgendwie, dass es ein Desaster werden würde. Es war nicht mehr viel Zeit, aber es fühlte sich irgendwie einfach falsch an. Die Proben liefen nicht so richtig, die Dynamik passte nicht. Es war ganz komisch. Und dann hat der Direktor Folgendes gemacht. Er hatte eine Idee und hat die Hauptdarstellerin in die Nebenrolle versetzt und die Frau, die Schauspielerin, die bisher die Nebenrolle hatte, der hat sie die Hauptrolle gegeben. Das hat alles verändert. Es hat sich großartig entwickelt. Auf einmal war klar, oh, das hat nicht gestimmt. Diese Schauspielerin hat diese Hauptrolle ganz anders ausgefüllt. Alle anderen konnten besser auf sie reagieren. Das ganze Stück hat anders funktioniert und es ist ein Erfolg geworden tatsächlich. Es gab keine andere Möglichkeit, und das war in dem Moment allen klar, als diese Korrektur an der Rollenbesetzung, um das Stück zu retten. So wie dieses Theaterstück, sagt die Bibel, ist es mit unserer Welt und auch mit unserem persönlichen Leben. Sie sagt, bis zu diesem Tag, bis dieser Tag des Herrn da ist, der Tag, an dem plötzlich jeder erkennt, dass Gott die Hauptrolle spielen muss, dass wir alle nur in Nebenrollen stecken und dass das ganze Stück nur Sinn macht, wenn er im Vordergrund steht und unser Leben sich um ihn dreht. Erst dann wird diese Welt ihre Herrlichkeit wirklich entfalten können. Und erst dann wird unser Leben den Reichtum und die Schönheit entfalten können, für die sie ursprünglich gemacht sind. Anders funktioniert dieses Theaterstück nicht. Der Tag des Herrn, Gottes Tag, ist der Tag, an dem sich endlich alles auf ihn fokussiert und endlich den Platz bekommt, damit das Stück großartig werden kann. Ich weiß nicht, ob dir gerade aufgefallen ist oder vielleicht sogar aufgestoßen ist, dass wir alle nur Nebenrollen bekommen. Das ist richtig. Christlicher Glaube ist kein Lebenskonzept, der dafür sorgen soll, dass du ein möglichst glückliches Leben hast, so wie du dir es vorstellst, genau. Das kann es, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott Gott ist. Es geht auch darum, dass Gott Liebe ist und für uns ist und das alles. Aber vor allem, dass es um ihn geht. Er ist unser Ursprung. Wir leben durch ihn und wir leben auf ihn hin. Das ist der einzige Modus, in dem unser Leben wirklich einen Sinn und ein Ziel mit Bestand hat. Je mehr wir dieser Bestimmung folgen, uns um Gott zu drehen und ihn zu ehren mit unserem Leben, desto mehr kann unser Leben zu dem werden, wofür es gedacht ist, kann es sich entfalten. Wir sprechen oft von Selbstverwirklichung. Das ist die Verwirklichung, für die wir eigentlich gemacht sind. Dieser Tag wird für die Welt aber nicht nur angenehm werden, sondern auch schmerzhaft. Das haben wir im Text schon gelesen. Diese Erde ist durch das Böse und ihre Trennung von Gott und durch unsere Schuld ja unheimlich verkorkst und sie krankt an 100.000 Stellen. Eine Bekannte von mir, jedes Mal, wenn die Tagesschau sieht und die Nachrichten sieht, wünscht sie sich, dass diese Welt irgendwie mal erlöst wird, weil sie das kaum aushält, weil es so schrecklich ist und so viel. Und wir leben zwar hier in Deutschland so ein bisschen in so einer Blase, die uns manches so ein bisschen fernhält. Wir müssen nicht alles mitkriegen, was wir nicht sehen wollen. Aber diese Erde kommt an ihre Grenzen. Ich kann jetzt hier Worte in den Raum schmeißen wie Klima und irgendwelche Grenzwerte, die schon längst überschritten sind, oder Kriege und Terror und Angst oder den Müllteppich, der im Ozean schwimmt, so groß wie Westeuropa. Diese Erde wird an ihr Ende kommen. Und Gott wird dieses Ende herbeiführen. Mir hilft ein Bild, um das besser zu verstehen. Manchmal gehen bei uns zu Hause Pflanzen ein. Manchmal. Sie hatten dann vielleicht einen Schädling oder sie standen an einem falschen Platz und haben nicht genug Licht bekommen. Und manchmal weiß ich einfach nicht, was schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall sterben sie manchmal. Und wenn eine Pflanze so weit ist, dann kann ich sie nicht mehr retten. Dann lasse ich sie sterben, weil der Großteil der Pflanze einfach hinüber ist. Und dann nehme ich sie aus dem Blumentopf, ich nehme ihr die Erde und ich schmeiße sie in den Müll. Aber, und diesen Teil liebe ich, fast immer kann ich von der Pflanze noch einzelne gesunde Triebe retten. Ich schneide die von der Pflanze ab und tue sie in Wasser und irgendwann kommen dann kleine Wurzelchen, wenn es funktioniert, und dann wächst aus dieser kranken alten Pflanze eine neue, gesunde, stärkere Pflanze, über die ich mich manchmal noch mehr freue als über die alte. Unsere Erde ist wie eine kranke und vertrocknete Pflanze. So krank, dass sie sterben muss, damit Platz für was Neues, Gutes ist, für was Gesundes. Und deshalb wird Gott diese Welt an ihr Ende bringen und wird seine Welt richten. In diesem absolut gerechten Gericht wird alles klar und erkennbar werden, wie es eigentlich ursprünglich gedacht und richtig war. Und es wird alles korrigieren und reinigen, den Himmel und die Erde und dich und mich. Und alles wird offengelegt werden, was war. Damit Platz für dieses Neue ist, das gut ist und gesund, ohne Krankheit und ohne Sorge, ohne Verbrechen und kaputte Beziehungen, ohne Selbstzweifel und Depression, ohne Gewalt, ohne Einsamkeit. Mit Gerechtigkeit und in echter starker Gemeinschaft, in echter Herrlichkeit und in Schönheit und in Kraft. Bitte stellt euch keine weiße, leere Wolkenwattewelt vor. Diese neue Welt wird voll sein von echtem Leben und Aktivität und Freude. Das ist Gottes Perspektive. Darauf arbeitet er hin und da will er uns unbedingt dabei haben. Wo ist der Haken? Ich habe ihn gefunden und zwar auf Facebook. Ich habe letztens in der Potsdam-Gruppe bei Facebook einen Post von einer Potsdamerin gelesen. Ich nenne sie mal Katrin. Sie war auf der Straße von einer Fremden spontan angequatscht worden und beleidigt worden. So richtig übel. Diese Fremde hatte Katrin ins Gesicht gesagt, sie sehe echt scheiße aus und bei diesem Aussehen sollte sie besser nicht aus dem Haus gehen. Was sollte deiner Meinung nach mit der Fremden passieren? Einige von uns denken vielleicht, die sollte echt mal ins Nachdenken gebracht werden über sich selber. Mal reflektieren, was sie da gesagt hat und erkennen, dass es echt scheiße war. Entschuldigung. Manche denken vielleicht an Versöhnung, dass die Fremde durch diesen Post Kontakt zu Katrin aufnimmt und sich entschuldigt und dass die beiden Frauen sich versöhnen. Das ist die schöne Variante. Und ich bin sicher, einige von uns wünschen der Fremden, dass sie auch mal so richtig in der Öffentlichkeit selbst gedemütigt wird, damit sie mal spürt am eigenen Leib, wie weh das tut. Katrin hat sich in diesem Facebook-Post an die Fremde gewandt, ohne zu wissen, ob die das jemals liest, und hat ihr erklärt, dass sie Haarausfall hat und deswegen kahle Stellen am Kopf hat und dass sie trotzdem schön ist. Und dass sie nicht hofft, dass ihr mal jemand sowas Verletzendes sagt, wenn es ihr nicht gut geht. Und falls doch, dass sie dann Katrins Schmerz nachempfinden kann. Und dass öffentliche Beleidigung übrigens eine Straftat ist. Ich finde beeindruckend, dass Katrin ihr nicht Krebs gewünscht und gesagt hat, wenn wir uns je wieder über den Weg laufen, dann kannst du dich auf was gefasst machen. Sondern sie ist in ihrem Urteil ja sehr vorsichtig geblieben und hat zum Schluss sogar auf eine höhere Rechtsinstanz hingewiesen als sich selbst, die diese Tat beurteilen soll. Und ich glaube, sie hatte damit ein sehr richtiges Gefühl für eine Tatsache, nämlich, dass wir selbst nicht weise, nicht objektiv und nicht weitsichtig genug sind, um Herzen und Taten zu richten. Es braucht einen guten, weisen Richter, der alle Umstände und Herzen wirklich beurteilen kann. Es braucht jemanden, der endgültig und wirklich für Gerechtigkeit, Wahrheit und Klarheit sorgt und nicht nur für Rache. Deshalb macht es so viel Sinn, dass der diese Welt geschaffen hat und sie am besten kennt, sie selbst beurteilt. Das kann kein Mensch. Es braucht Gott dafür. Katrin und ihr Post auf Facebook haben ein paar Kommentare bekommen. Und einer davon lautete: Es gibt Menschen, die scheinbar vergessen, wie schnell sie selber in so eine Lage kommen können. Aber weißt du, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gerecht. Und jeder schlechte Mensch bekommt irgendwann seine Strafe. Also lass dich unbekannterweise nicht unterkriegen und umgebe dich nur mit Menschen, die dich so lieben, wie du bist, in guten wie in schlechten Tagen. Alles Gute. Auch eine Frau, die ihr das geschrieben hat. Und diese Frau hatte anscheinend irgendwie den Glauben, dass ein Gott am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird. Sie sagt, irgendwann wird jeder für seine Taten gerade stehen müssen. Wovon sie nicht ausgeht, interessanterweise, das gilt für sie genauso und für Katrin und für dich und für mich. Und das ist an sich keine gute Nachricht, weil wir alle Dreck an den Händen haben und große Egoisten sind und in kein neues, gutes und gerechtes System reinpassen. Wir würden es sofort wieder zerstören. Wenn es darum geht, alles ans Licht zu bringen, zu korrigieren, auf den Gott des Himmels und der Erde auszurichten, der Liebe ist und Gerechtigkeit und Wahrheit, dann schneidet niemand von uns gut ab. Wenn dieses Gericht gerecht ablaufen soll, müssen wir alle verurteilt werden. Und da kommt Jesus ins Spiel. Gott ist der gerechte Richter. Der Teufel ist der Ankläger, der Gott ganz genau und genüsslich davon erzählt, was für Versager und Egoisten wir sind. Und Jesus Christus, Gottes Sohn, tritt in diesem Gerichtsprozess als unser Verteidiger auf. Er tritt für unseren Freispruch ein. Und das kann er, weil er selber vorher schon das volle Strafmaß selbst getragen hat, den Tod. Er hat den Platz mit uns getauscht und bietet uns an, diesen Tausch anzunehmen, zuzugeben, dass wir selbst ein Teil dieses schuldigen Krankensystems sind und dass wir Vergebung brauchen, dass wir ihn als Verteidiger dringend brauchen. Ihm zu glauben und den Preis anzunehmen, den er bezahlt hat, sein eigenes Leben. Ein Christ ist jemand, der auf Jesus sieht und sagt, weil du verurteilt wurdest, werde ich es nicht. Das ist Gottes Geschenk an uns, damit wir diese große Perspektive Ewigkeit in Gottes neuer Welt einnehmen können Und er wünscht sich so sehr, dass wir es annehmen, weil er nicht will, dass irgendwer verloren geht, haben wir gelesen vorhin. Aber Gott zwingt auch niemanden zu sich. Es gab immer Menschen, es gibt sie heute und es wird immer Menschen geben, die diese Gemeinschaft nicht wollen, die das Geschenk nicht annehmen wollen oder die es nicht glauben können. Sie werden an diesem Tag Gott begegnen und sich selbst erkennen in seiner Heiligkeit und seiner Wahrheit, wenn er offensichtlich die Hauptrolle innehat und ihnen klar wird, dass sie die ihm immer verwehrt haben, obwohl er sie hätte haben müssen. Sie werden erkennen, dass sie vor ihm nicht bestehen können, dass wir Menschen so verkorkst sind, dass wir es in seiner Nähe nicht mal aushalten würden. Und die, die in ihrem Leben zu Gott gesagt haben, nein, nicht dein, sondern mein Wille geschehe, zu denen wird Gott am Ende sagen, ja, okay, dein Wille geschehe. Das tut weh, aber Liebe zwingt niemanden zu sich. Das alles gehört zu Gottes Tag. Das ist so dieses große, schwere Paket, Gottes Tag. Viele Menschen glauben mir gar nicht, dass es diesen Tag geben wird. Und vielleicht gehörst du dazu und denkst gerade, ach du Schreck, in was für ein Weltuntergangsgedöns bin ich hier reingeraten. Ich wollte mir diesen Gottesdienst mal angucken und ein liebender Gott ist okay, aber das hier ist gerade ein bisschen too much. Es gibt verschiedene Gründe, aus denen du diesen Tag des Herrn, die Sache mit einem Gericht und einer neuen Welt ablehnen könntest. Einige spricht Petrus an. Das erste ist ein intellektueller Einwand. Dann hast du vermutlich schon ein Problem mit der Tatsache, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und wenn du davon ausgehst, dass das Universum zufällig entstanden ist, alles sich durch Zufall entwickelt hat, dann musst du automatisch auch davon ausgehen, eigentlich, dass in diesem Fall alles bedeutungslos ist, was passiert. Die Geschichte ist bedeutungslos, sie passiert einfach so vor sich hin, baut eigentlich nicht aufeinander auf und hat irgendwie sinnvolle Abfolge, ist kein zusammenhängender Strang, sondern eigentlich mehr wie so ein verworrener Haufen Spaghetti. Eine bedeutungslose Aneinanderreihung von Ereignissen, weil in diesem Fall, Zufall, werden wir auch alle einfach sterben und verrotten und Wissenschaftler haben diese 10 Szenarien mal weitergeführt. Es könnte sein, dass die Erde einfach irgendwann in der Sonne verglüht und alles brennt und dann ist niemand da, der sich an irgendwas erinnert und alles war letztendlich egal. Deshalb macht dann eigentlich nichts, was wir jetzt tun, einen Unterschied. Also es macht keinen Unterschied, ob du ein gutes Leben führst oder ein schlechtes Leben, ein egoistisches. Nichts hat letztendlich irgendwas zu sagen. Wenn das Universum nicht erschaffen wurde, sondern quasi ein Unfall ist, dann ergibt natürlich auch so ein Gericht am Ende keinen Sinn. Aber wenn du glaubst, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann musst du auch glauben können, dass er sie richten kann, weil es seine Welt ist. Wenn du umgekehrt nicht glaubst, dass es ein Gericht durch Gott am Ende geben kann, kannst du ehrlicherweise auch nicht annehmen, dass Gott die Erde geschaffen hat. Denn dann hätte er jede Möglichkeit, sie zu richten. Also die beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Das sind die Alternativen und nur eins oder das andere ist nicht konsequent durchdacht. Es wird so ein Gericht definitiv nicht geben, das glaube ich nicht. Sagt gleichzeitig, es kann keinen Gott geben, dem diese Welt gehört. Also, wenn du denkst, es wird dieses Gericht niemals wirklich geben und lebst, als hätte alles eine tiefere Bedeutung, ist es eine Illusion. Dann gibt es einen zweiten, einen sehr persönlichen Einwand. Gott, wenn du gerecht bist, warum tust du nichts? Warum lässt du diese Welt so lange mit so viel Ungerechtigkeit laufen? Warum bist du so langsam damit, endlich für alle für Gerechtigkeit zu sorgen? In dem Text heißt es, Gott zögert nichts unnötig heraus. Für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre bei uns für ihn wie ein Tag. Zeit ist relativ. Und das nicht nur wissenschaftlich, so Albert Einstein und Relativitätstheorie und so, sondern ja auch einfach subjektiv. Zeitempfinden ist subjektiv. Stell dir ein 5-jähriges Kind vor, einen 5-jährigen Jungen, der gerne ein Spielzeug haben möchte. Und er sagt, bitte, bitte, kauf mir das Spielzeug. Einige von uns wissen genau, was ich meine, mit kleinen Kindern, aber vielleicht kennst du auch ein kleines Kind. Und du sagst dann zu dem Kind, okay, zu dem kleinen Jungen, du kannst das Spielzeug gerne haben, es ist aber im Moment sehr teuer. Lass uns 2 Wochen warten, dann wird es im Angebot sein und dann können wir es gerne kaufen. Diese 2 Wochen sind für das Kind wie eine kleine Ewigkeit. Es wird denken, dass du es nicht liebst und wird heulen und wird das Gefühl haben, niemals diese Zeit überleben zu können. Das fühlt sich zu lang an. Das geht überhaupt nicht. Das kannst du dich nicht vorstellen. Zeit kommt sehr auf unsere Perspektive an. Und Gottes Perspektive ist sehr viel größer als unsere. Und wenn wir das Gefühl haben, das ist eine Ewigkeit, dann weiß Gott, das sind eigentlich nur 2 Wochen. Gott ist nicht langsam, er weiß am besten, wann der richtige Zeitpunkt ist. Der letzte Einwand gegen Gottes Tag und Gericht ist, dass du dir das nicht vorstellen kannst bei einem liebenden Gott. Dass es zu hart ist, zu brutal. Ist es das? Was ist härter? Dem Bösen und allem Kranken und Schlechten irgendwann ein Ende zu machen und alle Taten, alle Verbrechen, jede Ungerechtigkeit ans Licht zu bringen und zur Verantwortung zu ziehen? Oder die Erde ohne Ende weiterlaufen zu lassen, sie allein zu lassen mit so vielen ungesehenen Verbrechen und Verletzungen, Morden und Bosheiten und das alles nicht vor einen absolut gerechten Richter zu bringen? Was ist härter? Wenn es keinen gerechten Prozess gäbe, das wäre grausam. Wenn das alles mit diesem Gericht und der neuen Welt ernst zu nehmen ist, dann können wir echt froh sein, das zu wissen. Und diese Informationen sind nicht dazu da, um uns Angst zu machen, sondern damit wir wissen, was passiert und damit wir uns für diesen Gott entscheiden können, der diese neue Welt nicht ohne uns will. Wenn du das glaubst, mit diesem Tag, der eine neue Welt einleitet, an dem alles neu ausgerichtet wird auf ihn, dann macht das einen Unterschied für dein und für mein Heute. Unser Jetzt, das alles ist, was wir gerade haben, verändert sich mit der Perspektive auf diesen Tag. Wie, was ändert sich? Mindestens 2 Dinge. Erstens können wir mit einer tiefen Zuversicht und Gelassenheit leben. Jeder Rückschlag, den du erlebst, jede Verletzung, jede Schwierigkeit, und es klingt jetzt vielleicht erst hart, ist ein kleiner Kratzer im Vergleich zur Ewigkeit und der Qualität der neuen Welt. Und ich lehne mich gerade weit aus dem Fenster, weil ich weiß nicht, was du gerade erlebst. Und ich will dir nicht sagen, dass du, was du gerade erlebst, nicht hart ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber der Kirchengründer Paulus hat in seinem Brief an die Christen in Rom mal Folgendes geschrieben. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, und er wusste, was Leid heißt, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Alles, was wir jetzt erleiden, ist nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Das steht in Römer 8, Vers 18. Diesen Vers haben Christian und ich uns vor ungefähr 2 Jahren auf so einen kleinen Zettel geschrieben und über unseren Schreibtisch bei unserem Arbeitsplatz gehängt. Und das verändert unsere Perspektive. Das ist nicht leicht, aber es verändert sie. Das macht uns gelassener mit Dingen, die echt schmerzen. Ob in Krankheiten oder wenn wir uns gestritten haben und beide etwas ratlos da sitzen und keine Ahnung haben, wie es jetzt weitergehen soll. Oder wenn wir bei irgendwas versagt haben oder als uns jemand betrogen hat und wir 800 Euro verloren haben mit einem Schlag. Das ist nichts. Das war nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott mal für uns hat. Im Vergleich dazu haben wir nichts verloren. Das lässt uns gelassener damit umgehen. Und es gibt uns eine Zuversicht, weil wir wissen, Gott sorgt für uns. Er hat diese Welt in der Hand. Lebst du, als ob das wahr wäre? Ich muss mir diese Perspektive immer wieder erkämpfen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir mit dieser Perspektive leben. Weil Zuversicht und Gelassenheit, daraus wachsen auch andere Dinge und drumherum gehören auch noch viele andere Dinge, wie Weisheit, Entspanntheit, Freude auf diese neue Welt, eine Freiheit von Umständen, weil das jetzt nicht alles ist. Und das ist keine Weltflucht und das ist keine Vertröstung, weil wir sind immer noch hier und wir lieben es, auf dieser Welt zu leben und wir erleben das und es ist schmerzhaft. Aber wir wissen, es ist nicht alles. Das Zweite, wie diese Perspektive uns prägt, ist, wir bereiten uns vor und es treibt uns zu Jesus. Wir bereiten uns vor und es treibt uns zu Jesus. Letztens hatte ich mal wieder einen Arzttermin nach Jahren und da ist mir wieder aufgefallen, bevor ich zum Arzt gehe, dusche ich immer besonders gründlich, weil es wäre mir echt peinlich, wenn mich da jemand so genau inspiziert und dann feststellt, dass meine Füße total dreckig sind oder meine Ohren oder so. Das wäre echt peinlich. Ich will sauber sein, bevor ich mich so genau ansehen lasse, weil ich fürchte, dass alles sichtbar wird, was nicht in Ordnung ist. Und deshalb bereite ich mich vor und dusche besonders gründlich. Petrus schreibt auch, wir sollen uns vorbereiten. In Vers 11. Wenn alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Das Gute an dieser Aufforderung ist, dafür sind wir ja geschaffen. Darauf sind wir angelegt. Das ist unsere Bestimmung und das Beste, was uns passieren kann. Unser Lebenstheaterstück, erinnert euch an den Anfang, funktioniert am besten, wenn es sich auf Gott ausrichtet, wenn es ihm Ehre macht. Wir sollen uns also auf eine Weise auf Gottes Tag vorbereiten, die sowieso unser ursprünglich gedachter Lebensmodus ist. Der Unterschied von Gottes Tag zum Arztbesuch ist natürlich, wir wissen nicht, wann der sein wird. Aber das bedeutet eigentlich einfach nur, dass wir nicht cheaten können und schnell einen Tag vorher alles vorbereiten und dann hoffen, dass es reicht und abhaken. Das funktioniert bei diesem Tag nicht, weil wir nicht wissen, wann der Tag sein wird und wann ein Tag vorher entsprechend sein wird. Und das ist auch gut so, weil es geht ja nicht ums Abhaken, sondern es geht um unser Leben. Ein Leben mit Gott, das ihm Ehre macht und sich um ihn dreht. Klar, das Problem ist, ich hatte schon erwähnt, dass wir das nicht schaffen können. Das ist deprimierend, an den Punkt kommen wir auch immer wieder. Aber es ist nun mal so. Niemand ist gut genug, wir stehen beim Arzt, alle mit dreckigen Händen da. Und ich habe auch schon gesagt, was uns rettet. Nämlich, dass Jesus mit uns diesen Platz tauscht. Er hat dieses Leben gelebt, ist komplett sauber. Und er tauscht diesen Platz mit uns und macht uns ganz sauber, damit uns dieses gute Leben angerechnet wird. Damit wir keine Angst haben müssen vor diesem Tag, wenn er kommt, weil wir nichts zu verbergen haben. Also, wenn wir mit der Perspektive auf Gottes Tag und die neue Welt leben, werden wir zuversichtlich und gelassen leben können. Weil wir haben die größtmögliche Hoffnung über diese Welt hinaus. Gott macht alles gut, er wird alles zur Gerechtigkeit bringen. Und das, was wir hier erleben, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die es bei Gott geben wird. Und wenn wir mit dieser Perspektive leben, werden wir uns vorbereiten wollen, weil es sich lohnt und weil ein Leben zu Gottes Ehre unsere Bestimmung ist. In dieser neuen Platz wird kein Platz für Schlechtes sein. Also warum sollten wir jetzt uns noch im Schlechten wühlen oder als zukünftige Bürger dieser neuen Welt nicht schon diese heilige neue Kultur beginnen zu leben? Und es treibt uns immer wieder zu Jesus, weil wir merken, wir sind selber einfach nicht gut genug. Aber wir sind geliebt genug. Geliebt genug, dass Jesus uns gut gemacht hat. Ein Gedanke zum Schluss von einem Autor und Leiter namens Stephen Covey. Begin with the end in mind. Also auf Deutsch, beginne mit dem Ende im Sinn. Das heißt, hab das Ende im Kopf bei dem, was du tust. Denk von da aus, wo du hin willst, wo es enden soll. Lass dein Leben von dem bestimmen, worauf du hinlebst, was das Ziel ist. Ob das ein Urlaub ist oder das Ende der Welt. Wir alle warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle mit diesem Ende im Sinn leben. Und ich bitte Gott jetzt noch, dass er uns dabei hilft und bete. Vater im Himmel, danke, dass du eine neue Welt nicht ohne uns willst. Und danke, dass du alles dafür getan hast, dass das möglich ist. Bitte hilf uns, mehr zu verstehen, was deine Pläne sind und warum die nötig sind, und dich besser zu verstehen, zu erkennen. Und bitte schenk uns immer mehr diese große Perspektive, diese Freude. Bitte hilf uns, darauf zu sehen und dadurch Hoffnung zu haben. Und wenn wir Fragen haben, bitte hilf uns, in diesen Fragen mehr Klarheit zu bekommen. Danke, dass du gut bist. Amen.